Theresa May, politische Gefangene. Sieht man von ihrem ländlichen Hintergrund ab, der selbst Jahrzehnte später für das Weltbild von Menschen oft erstaunlich bestimmend sein kann, ist Theresa May die Gefangene zweier politischen Entwicklungen in Großbritannien. Zum einen ist sie die Chefin der konservativen Partei dort. Im Unterhaus wollen die meisten der sehr mächtigen Hinterbänkler einen sogenannten harten Brexit. Eine radikale Trennung von der EU also. Die Mehrheit der Wähler und sogar auch die Mehrheit der Brexit-Wähler wollen einen weichen Brexit. Im Prinzip wollen sie die Vorteile einer Vollmitgliedschaft, ohne allerdings Mitglied zu sein. Dies dürfte einigermaßen utopisch sein, weil die verbleibenden EU-Mitglieder kein Interesse daran haben. Wenn man die Privilegien der EU-Mitgliedschaft zum Nulltarif haben kann, darf man sich nicht wundern, wenn andere Mitgliedsländer ähnliche Wünsche entwickeln. Am Ende bliebe das nibelungentreue Deutschland als einziges zahlendes Mitglied zurück. Die Befürworter des weichen Brexits haben aber insofern recht, als dass ihnen das so von Seiten der Politik fest versprochen worden ist. Man könne alle Vorteile der Mitgliedschaft haben, aber ohne Brüsseler Vorschriften, kostspielige Zahlungen und dies vor allem, ohne diese ewigen Ausländer, die schon nervig genug sind, wenn sie zu Hause bleiben. Wenn sie dann auch noch den heiligen Boden des Inselreichs mit ihrer Präsenz verunreinigen, dann sind sie schier absolut unerträglich. Aus Sicht der May-Regierung lautet die Ideallösung also Freihandel. Wenn sie ein NAFTA- oder ein TTIP-ähnliches Freihandelsabkommen mit der EU hätten, hätten die Briten faktisch den vollen Zutritt zum EU-Binnenmarkt. Daher wollte man zuerst das Freihandelsabkommen beschließen und erst dann über alles andere reden. Oder auch nicht, denn der Verdacht besteht durchaus, dass die Briten die Verhandlungen an der Stelle abgebrochen hätten, wo sie das haben, was sie wollen. Dann würde es kein Bleiberecht für EU-Ausländer und keine abschließende Regelung der finanziellen Restverpflichtungen Großbritanniens aus der Zeit der Mitgliedschaft geben. Ganz so kurzsichtig, sich auf diese bauernschlaue Taktik einzulassen, war die EU dann doch nicht. Jetzt wird man zuerst die Ausstiegsmodalitäten regeln, ehe man sich mit der Frage künftiger Beziehungen beschäftigt. Das ist für May ungünstig, weil die Zwickmühle zwischen den Wünschen des Volkes und den konträren Wünschen der eigenen Partei bestehen bleibt. Die zweite Säule von Mays politischer Gefangenschaft resultiert aus der nicht gerade brillanten Idee, vorzeitige Neuwahlen abzuhalten. Zwar hat man früher in Großbritannien damit gute Erfahrungen gemacht, als es noch weitgehend ein Zwei-Parteien-System gab. Das dort geltende Mehrheitswahlrecht mit relativen Mehrheiten führte oft dazu, dass geringe Vorsprünge in der Zustimmung zu riesigen Mehrheiten im Parlament führen konnten. Wenn jedoch, wie das heute der Fall ist, starke Regionalparteien im Spiel sind, funktioniert das eigentlich nicht mehr, weil diese Parteien in den Regionen, wo sie antreten, schon Mandate gewinnen können. Zum Beispiel haben die schottischen Nationalisten 56 Sitze gewonnen. Neben der DUP, von der gleich die Rede sein wird, ist auch ihr irischer Gegenspieler die pro-katholische, anti-unionistische Sinn Féin-Partei vertreten. Aus Mays hoffnungsfrohem Kalkül, ca. 40 Parlamentssitze hinzuzugewinnen, wurde der Verlust von 13 Mandaten und somit gleichzeitig der absoluten konservativen Mehrheit. May ist jetzt auf die Duldung der DUP, also der nordirischen Democratic Unionist Party, angewiesen. Diese Partei bezeichnet sich selbst als protestantistisch und unionistisch. Sie ist also radikal antikatholisch und gegen ein vereintes Irland. Weitere Positionen der DUP, die Anfang der 70er Jahre von dem evangelikalen Sektenprediger Ian Paisley gegründet wurde, sind ihre Ablehnung der Homosexualität, von der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gar nicht erst zu reden, der Abtreibung und von Glücksspielen. Kreationisten sind in der DUP reichlich vertreten. Überhaupt sind etliche ihrer Positionen durchaus religiös begründet, was in der Politik selten hilfreich ist. Natürlich war die DUP ein starker Brexit-Befürworter, ist für höhere Verteidigungsausgaben und gegen Sozialleistungen für Menschen unter 25 Jahren. Es ist nicht bekannt, dass die Partei für Hexenverbrennungen ist, der einzige neuzeitliche Touch, den sie sich gönnen, soweit man erkennen kann. Bekannt ist, dass die Tories und die DUP ein Tolerierungsabkommen geschlossen haben, durch das die DUP mäß Regierung bei Misstrauensabstimmungen und in Haushaltsfragen unterstützen wird. Welchen Preis die DUP für diese Unterstützung verlangt hat, ist nicht allgemein in den Medien berichtet worden. Angesichts ihres enormen Erpressungspotenzials dürfte sie die Latte ziemlich hochgelegt haben. Oder man hat es so gemacht wie in dem Film Der Pate Teil 1. Ihr wisst schon, wo Marlon Brando drohend flüstert, dass das Patenkind ihm eines Tages einen Gefallen schulden wird. Kennt Theresa May überhaupt den Paten? Weiß sie, dass sie eines Tages mit einem abgeschnittenen Pferdekopf in ihrem Bett aufwachen könnte? Kurios in diesem Zusammenhang ist, dass May eigentlich vor dem Referendum gar keine so große Befürworterin des Brexits war. Es wurde oft gemunkelt, dass sie klammheimlich für den Verbleib in der EU war. Die britische Tageszeitung The Guardian hat berichtet, dass May sich heimlich etwa einen Monat vor dem Referendum mit Investmentbankern von Goldman Sachs getroffen und sich deutlich als Brexit-Gegnerin, also als Brexit-Gegnerin, zu erkennen gegeben habe. Jetzt sagt sie, Brexit heißt Brexit. Das kann natürlich Respekt vor dem Wählerwillen sein oder der gewohnheitsmäßige Opportunismus einer politischen Taktikerin sein. Die Spieltheorie kennt ein Ding, das sich das Gefangenendilemma nennt. Zwei Komplizen, die sich in Polizeigewahrsam befinden, können schweigen, sich gegenseitig denunzieren oder der eine denunziert den anderen, indessen dieser schweigt. Es gibt positive und negative Anreize für beide Verhaltensweisen mit einem leichten Vorteil für das Denunziantentum. Da man nicht weiß, was der andere tut, verrät die Denkfigur des Gefangenendilemmas eher wenig über die taktischen Fähigkeiten und dafür sehr viel über den Charakter der Beteiligten. Bislang hat sich May fast ausschließlich taktisch verhalten. Dass ihre Taktiken ziemlich erfolglos waren, tut an dieser Stelle nicht zur Sache. Es zählt allein die Mens Rea, also die böse Absicht. Der Labour-Gegenspieler Jeremy Corbyn ist auch relativ erfolglos, aber im Gegensatz zu May verhält er sich ganz und gar untaktisch. In einem der nächsten Kommentare wollen wir uns anschauen, was Corbyn anders macht als May und wie sich das politisch auswirkt.